Wir sind ja im Gesundheitswesen, also in einer Aufholjagd. Deutschland hat erhebliche Defizite.
It's an unbelievably complex subject. Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Willkommen zum Arztgespräch, dem Podcast über Medizin und Gesundheitspolitik. Mein Name ist Christian Köhler. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in Wiesbaden.
Mein Name ist Christian Sommerbrot, hier im Podcast Kino, ebenfalls niedergelassener Hausarzt in Wiesbaden.
Und ich bin Marc Hanefeld, ebenfalls niedergelassener Hausarzt, aber in Bremervörde. Unser Thema heute, das Ampelaus. Was bedeutet das für die Gesundheitsversorgung und die Praxen?
Meine Damen und Herren, ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Ja, die Ampelkoalition ist da mit einem großen Knall am 6. November in Berlin zu Ende gegangen. Die einstige selbsternannte Fortschrittskoalition aus SPD, Grünen und FDP ist gescheitert. Olaf Scholz ist an diesem schon denkwürdigen Mittwochabend vor die Presse getreten und hat eine wirklich historische Presseerklärung abgegeben, von der wir jetzt eben Teile gehört haben. Ich denke, dass viele von uns, auch mich eingeschlossen, auch ein bisschen erleichtert waren, als die wirklich am Ende nervigen und unwürdigen politischen Ränkespiele dann innerhalb der Regierungskoalition endlich ein Ende gefunden haben. Aber natürlich stellt sich dann die Frage, was bedeutet das alles für die Gesundheitsversorgung und was bedeutet das für uns in den Praxen? Gesundheitsminister Lauterbach hat ja erst vor wenigen Wochen den Herbst der Reformen ausgerufen, eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben angekündigt und auch einige davon bereits in den Bundestag eingebracht. Das sind Themen wie die Krankenhausreform, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz mit der für uns zentralen Frage der Entbudgetierung, die Notfallreform und kleinere Dinge wie das gesunde Herzgesetz. All das stand auf der Agenda. Auch die Einführung der elektronischen Patientenakte im Januar, Februar steht an. Wir wissen ja alle, die Reformen sind dringend notwendig, aber wie sieht es jetzt aus aktuell um diese Vorhaben? Was davon wird tatsächlich noch umgesetzt und wie geht es jetzt weiter in der Gesundheitspolitik? Darüber wollen wir heute mal hier sprechen. Hallo Marc, hallo Tino.
Servus Christian.
Moin, ihr beiden.
Ja, das war ja ein denkwürdiger Abend, der 6.11. Also ich kann mich nicht erinnern, sowas schon mal erlebt zu haben. Wir waren bei Freunden von uns, die lange in den USA gelebt haben und auch aus den USA zum Teil stammen und wollten so ein bisschen emotionalen Beistand leisten, weil an dem Tag ja auch Donald Trump wieder zum US-Präsidenten gewählt wurde. Und dann crasht auf einmal Olaf Scholz so gegen 21 Uhr alle Nachrichtensendungen, die ja die USA-Berichterstattung vorgesehen hatten eigentlich, mit Schaltung nach Washington etc. Ja, und dann ist der Kanzler dazwischen gegrätscht, entlässt Christian Lindner als Finanzminister und lässt damit auch die Koalition platzen. War ja schon historisch. Wie habt ihr das erlebt, Marc?
Ja, ähnlich wie du eigentlich, ne? Also Wunden lecken noch, ne, nach dieser Trump-Geschichte, wobei das ja auch schon über Wochen zu befürchten gewesen war, sodass also eine gewisse Vorbereitung da war und sich auch ein gewisser Fatalismus ausbreiten konnte. Und dann diese Nachricht, ne, dass ich weiß, dass ich es direkt aufs Handy als Push-Nachricht bekommen habe und wusste gleich, okay, alles klar, jetzt wird's spannend.
Also ich würde es zusammenfassen mit, wir sind mit Trump aufgewacht und ohne Regierung ins Bett gegangen. So ähnlich war mein Gefühl. Ja, kurz auf den Punkt gebracht, dass dieses allgemeine, etwas unwürdige Hin und Her der Ampel auf der einen Seite, muss man natürlich sagen, wenn wichtige Gesetze anstehen und wichtige Prozesse ins Laufen gekommen sind, dann ist natürlich eine Unterbrechung in dieser Form, wie wir sie jetzt erleben, im Gesundheitssystem, tatsächlich mehr als nur ärgerlich.
Auf jeden Fall, ja. Deshalb wollen wir uns ja so ein bisschen jetzt auch angucken, wo die einzelnen Gesetzesvorhaben stehen und wie viel die einzelnen Vorhaben, die Karl Lauterbach dann in den letzten Wochen und Monaten einbringen wollte oder zum Teil eingebracht hat, wie es um die so bestellt ist. Wir können uns mal anhören. Er hat eine Pressekonferenz gegeben am 8.11. zur Finanzsituation der Pflegeversicherung war das. Und wir können mal anhören, was er da gesagt hat. Da hat er auf die einzelnen Gesetzesvorhaben auch nochmal Bezug genommen.
Und die Dinge, die wir vielleicht in dieser Legislaturperiode nicht mehr hinbekommen, die würden dann spätestens in der nächsten Legislaturperiode kommen, weil die Probleme sind ja bekannt und die Gesetze, die wir brauchen, sind gut und weit fortgeschritten. Die Notfallreform würden wir dann spätestens zum Beginn der nächsten Legislaturperiode machen. Noch ist es unklar, wie es hier weitergeht, aber ich blicke auf das, was wir erreicht haben und was wir jetzt noch vor uns haben, was wir auf jeden Fall erreichen werden. Also die Liste, die jetzt im parlamentarischen Verfahren ist, die sind ja bekannt, die Gesetze, um die es da geht, sind sehr wichtige Gesetze. Wir werden sehen, was jetzt noch möglich ist. Wir verhandeln natürlich mit den Partnern der demokratischen Parteien. Daher spekuliere ich darüber nicht. Es ist sehr wichtig, dass die Umsetzung der Krankenhausreform auch funktioniert. Daher werden wir natürlich diese wichtigen Rechtsverordnungen noch in dieser Legislaturperiode auf den Weg bringen. Das ist ja auch ohne Wenn und Aber möglich, weil es eben Verordnungen sind, die der Bundesminister macht und die dann über den Bundesrat beschlossen werden. Somit haben wir da kein Problem mit dem Kollaps der Ampelregierung. Und es ist einfach eine Lage, wo die Krankenhäuser Sicherheit benötigen. Und diese Sicherheit werden wir gewährleisten, indem zum Beispiel die Rechtsverordnung, die sicherstellt, dass die Mittel des Transformationsfonds auch fließen können, dass diese Rechtsverordnung noch auf den Weg kommt in dieser Legislaturperiode. Was jetzt die Endbudgetierung angeht, ich bitte einfach um Verständnis, dass wir uns da derzeit sammeln und auch mit möglichen Partnern darüber reden, was ist umsetzbar, was ist nicht umsetzbar und auf welche Art und Weise. Wenn wir dort spruchreif sind, dann würden Sie informiert.
Ja, so viel der Bundesgesundheitsminister hat jetzt zu einigen Themen schon was gesagt. Wir können ja mal mit der Krankenhausreform anfangen. Das ist ja das Gesetz, was eigentlich jetzt schon am weitesten ist. Der Stand der Dinge ist so, dass das in den Bundestag eingebracht worden ist und jetzt am Freitag, also wir haben heute den 19. November, Dienstagabend, wird das im Bundesrat eingebracht und dann darüber abgestimmt. Und dann ist davon abhängig, ob dieses Gesetz angenommen wird, wenn die Länder zustimmen oder wenn die Länder das mehrheitlich ablehnen, dann geht das in den Vermittlungsausschuss und da stehen wohl die Chancen eher schlecht, dass das angenommen wird, da die unionsgeführten Länder da schon gesagt haben, dass sie da wohl nicht zustimmen wollen. Klar, jetzt sind wir halt mitten auch im Wahlkampf, ne?
Ja, also von den vielen Gesetzen von Lauterbach ist ja eine ganze Reihe, sind drei wirklich wichtig. Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz hast du genannt, das anhängende Notfallgesetz und das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Wären so eigentlich die drei. Das Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz hat das große Problem, dass die Länder es finanzieren müssen, aber kaum richtig Mitsprache haben. Und dann muss man natürlich sagen, dass der Bund in eine Krankenhausplanung einwirft, die ja nicht nur rein rational, sondern zum Teil auch emotional begründet ist, dass dort, wo ein Krankenhaus ist, wollen die Kommunen, Bürgermeister vor Ort das natürlich um alles in der Welt erhalten. Das ist ein wichtiger Standort, auch das Prestige betrifft und das spielt dabei keine Rolle, wie wichtig das Krankenhaus dafür die Versorgung ist. Und weil es eben ein Politikum ist und nicht etwas, was man auf Masterplan hin und her schieben kann, muss man diese Krankenhausreform sensibel angehen. Und dann haben wir das Problem, in jedem Bundesland liegen die Sensibilitäten anders. Und das macht es tatsächlich extrem schwierig. Wir haben ein paar Bundesländer, die wollen die Krankenhausreform unbedingt. Die sind da auch schon weit vorangeschritten. Andere Länder, die wollen das auf keinen Fall. Hessen zum Beispiel ist so eher in so einer Mischlage. Da ist man zum einen nicht abgeneigt. Es hat ein paar Vorteile, hier in die Krankenhausplanung einzugreifen. Auf der anderen Seite ein paar politische Fallstricke. Das Hauptproblem werden letztendlich die Kosten sein. Aber ganz ehrlich gesagt, das ganze Thema ist Makulatur. denn wir warten zwar jetzt auf den Bundesrat, auf die Beschlussfassung, dass selbst wenn der Vermittlungsausschuss angerufen werden würde, könnten da nur marginal kleine Änderungen rein. Die wären aber auch für uns Hausärzte zum Beispiel wichtig.
Die Krankenhausreform basiert ja darauf, dass die Krankenhausplanung und Finanzierung ein bisschen auf andere Füße gestellt wird, basierend auf Leistungsgruppen und sogenannten Versorgungsstufen, die dann jedes Krankenhaus erreichen kann und die dann so eine Vorhaltepauschale quasi das, was über eine Vorhaltepauschale finanziert wird. Ich habe schon gelesen, so als Fun Fact, dass die Mehrheit der kleinen und mittleren Krankenhäuser in Deutschland wahrscheinlich die geplanten Personalvorgaben dieser Leistungsgruppen, die da im Rahmen der Krankenhausreform eingeführt werden sollen, im Status quo wohl gar nicht erfüllen können. Ja, aber das nur nebenher. Das heißt also, wenn dieses Gesetz verabschiedet wird am Freitag, dann hat er gesagt, will er gleich Rechtsverordnungen erlassen, um vor allen Dingen die Finanzierung zu klären für diesen Transformationsfonds. Der Transformationsfonds, Tino, wahrscheinlich kannst du da als Hausärzteverbands Schatzmeister noch mehr zu sagen, wenn es um Kohle geht, bist du ja der Experte. Das wird hälftig finanziert, glaube ich, von den Krankenkassen und hälftig vom Bund, ne?
Genau, aber die Krankenversicherten, also die Bürger, werden direkt zur Tasche gebeten. Das Ganze wird zur Hälfte aus Steuermitteln und zur Hälfte aus der Krankenversicherung bezahlt. Da muss man natürlich durchaus hinterfragen, ob die Krankenversicherung für so eine Aufgabe überhaupt der richtige Ansprechpartner ist. Denn die Krankenhausversorgung ist ja Ländersache.
Genau.
Also auch hier muss man sagen, das ist tatsächlich, man bedient sich relativ leicht der Mittel, an die man rankommt, aber das Ganze kann durchaus diskutiert werden, ob das überhaupt eine Zweckentfremdung der Beitragsmittel von den Krankenversicherten ist. Und die privaten Versicherungen wehren sich ja mit Händen und Füßen, die wollen auf gar keinen Fall dafür zahlen.
Ich habe wie zwei Punkte daran, die mir aufgefallen sind. Der erste ist, das ist etwas, worüber Karl Lauterbach schon lange spricht, nämlich diese extreme Spezialisierung, die er ja auch fordert. Das ist ja auch eine Tendenz in den letzten Jahren, dass Leistungen nur erbracht werden können, wenn eine bestimmte Erfahrung vorhanden ist, was einerseits total sinnvoll ist, andererseits manchmal schwierig, dann irgendwas Neues zu gestalten. Und das kann ja auch je nach Bundesland unterschiedlich sein. Also sagen wir mal, Nordrhein-Westfalen, Ruhrgebiet, da ist das alles einfach umzusetzen möglicherweise. Da ist ja auch das Mischverhältnis zwischen den Krankenhäusern anders. Aber hier in Niedersachsen beispielsweise in der Fläche sieht ja die gesamte Versorgung anders aus. Und das Nächste, was mir einfällt, ist, dass die Krankenhäuser ja tatsächlich nach Struktur bezahlt werden sollen und nicht mehr so sehr nach der erbrachten Leistung. Aber diese Strukturbezahlung, wenn ich das richtig verstanden habe, ist gar nicht abgekoppelt von den Behandlungsfällen, sondern schon von den DRG-Fällen noch betroffen, sodass also das eigentlich keine wirkliche Änderung der Bezahlung der Krankenhäuser ist. Das ist das, was vorne auf dem Werbeplakat draufsteht, aber erreicht wird damit jetzt meines Erachtens nicht viel, oder seht ihr das anders?
Naja, es geht ja um das Senken von Kosten, Abbauen von Krankenhäusern, Abbauen von Krankenhausbetten. Das ist das, was im Vordergrund steht. Also die Analysen zeigen, dass Deutschland eine extrem hohe Versorgung, ich will es jetzt gar nicht mal bewerten, eine hohe Versorgung mit Krankenhausbetten hat. Und wenn man jetzt, und das werden wir bei einigen anderen Gesetzen auch nochmal zitieren, wenn man jetzt davon ausgeht, Mensch, das ist doch eine tolle Versorgung, da müsste es den Deutschen viel besser gehen, dann gucken wir in den europäischen Vergleich und da sind jetzt wieder neue Zahlen aufgetaucht und Deutschland ist wieder, was das Thema Lebenserwartung betrifft, trotz dieser hohen Reparaturhäuser nicht gesünder und hat keine längere Lebenserwartung als andere Länder, die mit viel, viel weniger Betten und viel, viel weniger Häusern trotzdem eine gute Versorgung ihrer Bevölkerung hinkriegen. Und da muss man sagen, sind die Krankenhäuser einfach auch, was die gesetzlichen Krankenversicherungen gibt, fast zur Hälfte an den Ausgaben mit beteiligt.
Da haben wir so ein bisschen noch eine Schieflage, die mich etwas ratlos macht, um ganz ehrlich zu sein. Denn wenn man im Moment in der Therapiesteuerung aktiv ist, wie wir alle drei, ja, dann stellen wir fest, dass wir auch schwierige Fälle bei denen wir wissen, die können wir ambulant nicht wirklich beherrschen, dass wir die kaum ins Krankenhaus kriegen, weil die Krankenhausbetten voll sind und die Krankenhäuser überlastet sind. Und das, obwohl wir 97% schon versorgen von den Patienten, ne, im ambulanten Bereich und nicht im stationären Bereich. Das heißt, da müsste man wirklich hintergucken in den Analysen, wo eigentlich Über- und Unterversorgung überhaupt, wo die gewichtet ist. Denn wir haben anscheinend ganz offensichtlich beides gleichzeitig.
Marc, du gehst da richtig schlau vor und denkst nach. Das ist ganz untypisch für Deutschland. Wir haben normalerweise ein Ziel und dann rennen wir sofort los mit möglichst schnellen Gesetzesänderungen, um möglichst schnell das Ziel zu erreichen und stellen dann fest, ups, die Wirklichkeit ist komplizierter. Natürlich, klar, wenn wir uns mit Ländern wie Dänemark oder Schweden vergleichen, die haben auch einfach komplett andere ambulante Möglichkeiten. Und das darf man nicht vergessen. Und das ist ja ein Teil des Krankenhausreformgesetzes, weswegen die Hausärzte damit sehr unglücklich sind. Da werden die Krankenhäuser in verschiedene Level eingeteilt und in dem untersten Level, den 1er-Level-Krankenhäusern, ist tatsächlich eine fliegende stationäre Aufnahme vorgesehen. Also da könntest du zum Beispiel tatsächlich deine Patienten, die exekiert sind, hinschicken, dass die entsprechend auftransfundiert werden, komplizierte Wunden oder jemand, der nach dem Krankenhausaufenthalt noch nicht fit ist, und dann würde der dort für ein paar Tage pflegerisch betreut werden und du wärst dann sogar theoretisch der betreuende Arzt in diesen Häusern. Die sind kann aber auch von den dortigen Ärzten geführt werden. Das Problem ist, dass diese Krankenhäuser aber auch ambulante Leistungen anbieten sollen und parallel sogar hausärztliche Versorgung. Und da gibt es ein besonderes Konstrukt, dass die Krankenhäuser eine Institutermächtigung für die Allgemeinmedizin bekommen. Das ist jetzt ein sehr technischer Begriff, das sagt den meisten gar nichts. Mit der Institutsermächtigung erhält das Krankenhaus, solange das Krankenhaus besteht, die Ermächtigung, allgemeinmedizinische Leistungen anzubringen. Und da die Krankenhäuser andere Personalkontingente haben, treten Krankenhäuser in direkte Konkurrenz mit den niedergelassenen Ärzten.
Ja, genau. Also Institutsambulanzen, um das zu ergänzen, sind ja oft so chefarztgeführte Ambulanzen, die dann KV-Leistungen erbringen können. Und das ist dann so eine Schieflage, die sich ergibt. Wenn nur das Krankenhausgesetz durchkommt, dann ist es für Niedergelassene eher ungünstig, dass dieses Gesetz kommt, wo, sage ich jetzt mal, Krankenhäuser in den ambulanten Topf reingreifen können und die anderen Gesetze, die uns geholfen hätten, dann nicht kommen. Das ist etwas unglücklich, finde ich.
Ja, aber mit der Krankenhausreform ist ja niemand glücklich. Es ist ja nicht so, dass die Krankenhäuser sagen, jawohl, das ist der richtige Schritt, da müssen wir hin. Die Niedergelassenen sehen das hochgradig skeptisch. Das ist ja auch ein Angriff auf die Niedergelassenen und stationären Fachärzte. Also es ist ein Gesetz, das sehr, sehr viel Unruhe in das System bringt, ohne es tatsächlich vernünftig weiterzuentwickeln. Und Lauterbach agiert da eher mit der Abrissbirne, anstatt die Systeme intelligent in eine neue Zukunft zu überführen.
Man muss jetzt aber auch sagen, um das Ganze wieder ein bisschen vielleicht jetzt an das Thema ranzubringen, wie sind wir in den Gesetzesvorhaben? Wir werden Freitag sehen, tatsächlich wieder entschieden wird. Ich denke aber, es wäre auch deshalb wichtig, dass dieses Gesetz verabschiedet wird, weil ja auch die Klinikleitungen in den letzten Monaten schon auch organisatorisch darauf hingearbeitet haben und vor allen Dingen da schon, denke ich, niemand jetzt gewartet hat, bis das Gesetz verkündet ist, sondern die Planungen auch klinikintern in den Trägergesellschaften laufen auf Hochtouren, um da die entsprechenden Leistungsstufen und Versorgungsstufen abbilden zu können. Und das sind natürlich erhebliche Planungen, die da auch jetzt schon reingeflossen sind. Und wenn man das jetzt abschmettern würde und auf die lange Bank schieben würde, das wäre natürlich schon katastrophal.
Du hast schon recht, Christian. Das ist natürlich haben die Krankenhäuser, die Kommunen, zum Teil die Länder sich auch schon darauf vorbereitet. Trotzdem muss man sagen, die Frage ist, ob das in der jetzigen Form gut durchdacht ist. Da haben wir als Hausärzteverband tatsächlich eine ziemlich eindeutige Meinung dazu und verlangen auch vom Bundesrat, dass das in den Vermittlungsausschuss geht, damit das nochmal diskutiert wird. Das Gesetz ist in der jetzigen Form unfertig und eher eine Gefährdung für die Strukturen als eine wirkliche Stärkung. Und wo wir schon gerade bei dem Thema sind, das geht ja nahtlos in das Thema Notfallreform über.
Genau, die Notfallreform. Da ging es ja darum, die Notaufnahmen zu entlasten, die Telefonnummer 116 117 zusammenzulegen, eine Akutleitstelle zu schaffen, Notaufnahmen und Notdienstpraxen der KV an einer Klinik zusammenzulegen unter einer Organisationsstruktur, dass die parallel arbeiten können, um die, dass die KV-Praxis quasi die Notaufnahme entlastet. Dann gab es verschiedene andere Themen noch, ein telefonisches und videogestütztes Versorgungsangebot 24/7, ein 24-Stunden-Fahrdienst. Also da ist auch recht viel zurechtgestrickt worden. Das Gesetz ist im Parlament noch nicht verlesen, das heißt …
Doch, erste Lesung.
Erste Lesung hat stattgefunden, okay. Am 9. Oktober sehe ich gerade. Ja, ist doch immer gut, wenn man mal in die eigenen Notizen nochmal einen Blick reinwirft. Gar nicht so verkehrt, ja. das wird aber trotzdem jetzt erst nochmal liegen bleiben, oder?
Also das wird sicherlich liegen bleiben. Das war ja auch im Gesundheitsausschuss, da war eine Anhörung. Und da muss man sagen, da haben die Experten ziemlich einhellig drauf rumgeschimpft. Also erstmal diese Kopplung von einer Art gemeinsamen Tresen, dass also Hausärzte und die Kliniken in Notaufnahmen gemeinsam vertreten sind, ist an sich gar keine schlechte Idee. Aber es ist natürlich nicht in jeder Klinik möglich, erster Punkt. Und das heißt, wir müssen sehr intelligent auswählen, welche Kliniken. Lauterbach hat ja in seinem Beispiel das an bestimmte Level gekoppelt. Und das ist zum Beispiel lustig, weil ich jetzt in Hessen von dem einen oder anderen Krankenhaus weiß, dass zwar in dem entsprechenden Level drin ist, die aber überhaupt keine räumlichen Strukturen haben, sowas umzusetzen. Und das ist tatsächlich eines der Punkte, die da besonders tückisch sind. In Hessen ist man unter dem Stichwort gemeinsames Tresen daran schon längst dran, das umzusetzen. Das findet in mehreren Landkreisen, mehreren Kliniken in Hessen jetzt schon als Probe statt, sehr erfolgreich und wird jetzt nach und nach im Land ausgerollt. Also soweit sind wir in Hessen schon ein Stückchen weiter, probieren das Ganze schon aus. Dieses eine Element ist gut, aber alle anderen Elemente, diese ganze Videoversorgung, 24 Stunden Fahrdienst, das Personal gibt's einfach gar nicht. Ja. Also das ist nett, dass er das so reinschreibt, aber da muss er eben doch dazu schreiben, welches Personal das machen soll. Denn wir haben sowohl im ambulanten wie im stationären Sektor schlichtweg zu wenig Personal.
Ja, und als Praxisinhaber gesagt, muss man eben auch einfach konstatieren, es ist so, dass wir auch alle sehr stark belastet sind und dann noch zusätzlich jeden Tag praktisch bis 21 Uhr theoretisch zur Verfügung zu stehen und an den Wochenenden, gut, sind wir sowieso schon mit dem KV-Notdienst ja gesegnet. Das ist schlichtweg kaum machbar, auch für uns als Menschen, muss ich sagen. Und hier in Niedersachsen ist es ja so, dass da eine kleine Notfallreform schon stattfindet, aber eben eine Rückführung, ne, weil wir im Moment beispielsweise an einem Samstag 70 Ärzte hier laufen haben, die im Fahrdienst unterwegs sind. Und das wird ganz stark reduziert werden nach den Plänen hier in Niedersachsen. Und da wird sehr viel telemedizinisch gemacht und eben vorher vieles moderiert, beraten und so weiter, bevor es überhaupt dazu kommt, dass ein Arzt rausfährt und auch nichtärztliches Personal eingebunden. Und wenn, das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Konzept, was auch ermöglicht, dass man auch sagen kann, niedergelassene Ärztinnen müssen nie wieder Nachtdienste machen und hier über die, also alleine über die Dörfer fahren. Und wenn diese Notfallreform kommt, die Karl Lauterbach sich ja ausgedacht hat, dann muss man das alles wieder rückgängig machen. Und dann glaube ich nicht, dass man junge Ärztinnen und Ärzte dafür gewinnen kann. Und ich glaube fast eher nach dem, was ich höre, dass dann viele das zum Anlass nehmen, zu sagen, das mache ich jetzt nicht weiter als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber. Mhm.
Und ich denke, in der Praxis wäre es darauf hinausgelaufen, dass der ärztliche Bereitschaftsdienst, also der jetzt schon bestehende KV-Notdienst, dann mit den Strukturen, die im Notfall in der Notfallreform vorgesehen waren, so zusammengelegt wird, dass dann dass denn der ärztliche Bereitschaftsdienst nicht parallel zu den Notdienstpraxen und parallel zu dem dort vorgesehenen 24-Stunden-Fahrdienst und parallel zu diesen telemedizinischen Diensten weiter betrieben worden wäre. Das wäre sicherlich KV-seitig dann schon zusammengezogen worden, aber trotzdem, was ihr auch gesagt habt, das Personal dafür haben wir nicht, die Ressourcen waren nie vorhanden.
Ja, also im Kern des Gesetzes ist der ärztliche Bereitschaftsdienst eine unabhängige Struktur, die unverändert weitergeführt werden soll. Also diese ganzen Elemente, die wir gerade genannt haben, von der Videosprechstunde, gemeinsamen Tresen, dem aufsuchenden Dienst, das sind Zusatzdienste, zusätzliche Angebote. Das wird natürlich nicht funktionieren. In allen Gesprächen, die ich geführt habe, da hast du recht, Christian, würde das wahrscheinlich gar nicht anders möglich sein. Trotzdem ist das eine krasse Ausweitung der Dienste. Mhm. Wir haben jetzt im Moment den ärztlichen Bereitschaftsdienst ja nur besetzt zu Zeiten, wo die Praxen nicht geöffnet haben. Nachts, am Wochenende, Mittwoch und Freitag Nachmittag, aber Feiertage natürlich noch. Das wird aber geändert in eine 24-Stunden-Struktur. Und wir haben ganz, ganz viele Bereiche in Hessen, aber kriegt das auch mit bei Gesprächen aus anderen Bundesländern, die eben sagen, 24 Stunden kriegen wir überhaupt nicht hin. Wir kriegen ja schon den 12-Stunden-Dienst nicht richtig hin.
Ja, bleiben wir mal gespannt, wie das weitergeht. Wir haben es jetzt ein bisschen spannend gemacht und haben das für uns als niedergelassene Allgemeinmediziner sicherlich interessanteste Gesetz, nämlich das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, jetzt uns zum Schluss aufgehoben, um darüber zu sprechen. Ich denke, dass das auch unsere Hörerinnen und Hörer am meisten interessiert und vor allen Dingen, wie geht's denn da jetzt weiter mit der Entbudgetierung? Vielleicht sollten wir uns kurz mal angucken, das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz war ja ursprünglich auch dazu gemacht, um die ambulante Versorgungslandschaft einfach ein bisschen weiterzuentwickeln und da strukturell auch zu verbessern. Es ging ja nicht primär um jetzt eine Entbudgetierung von Hausärzten, sondern das Ziel war ja tatsächlich die Weiterentwicklung, wie gesagt, der ambulanten Versorgungslandschaft. Dafür waren verschiedene Gesetzespakete geplant, also die Stärkung der hausärztlichen Versorgung auf der einen Seite, die Entbudgetierung, eine andere Finanzierung, Jahres- und Vorhaltepauschalen war da geplant, ein Bonus für Patienten, sich in die hausarztzentrierte Versorgung einzuschreiben, also so als Primärversorgungsprogramm, eine Bagatellgrenze bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen oder Regress, wie wir das umgangssprachlich immer nennen. Dann sollten vor allen Dingen neue Versorgungsstrukturen auch etabliert werden, also Gesundheitskioske, Primärversorgungszentren und Gesundheitsregionen geschaffen werden, um einfach da auf kommunaler Ebene auch sich organisieren zu können. Die Medizinstudienplätze sollten massiv ausgebaut werden. Vieles davon ist ja schon im Vorfeld aus dem Gesetzentwurf rausgeflogen, ne?
Ja, also im Grunde genommen ist eigentlich von der Stärkung der ambulanten Versorgung mit dem Gesetz nicht mehr zu sprechen. Es ist eigentlich nur noch ein Rumpf der Stärkung hausärztlicher Versorgung übrig geblieben. Und auch das ist nicht ganz umstritten. Also fangen wir mal mit dem klassischsten Beispiel, die Entbudgetierung, an. Wir haben Bundesländer, die mit dieser Entbudgetierungsregel deutlich besser gestellt werden und andere Bundesländer, die mit dieser beschriebenen Entbudgetierung eventuell sogar schlechter ihre Ärzte bezahlen würden. Das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Das ist auch das, wo die KBV immer wieder darauf hingewiesen hat. Diese Entbudgetierung muss richtig berechnet werden. Das System ist komplex. Wenn man sich vorstellt, naja, da kriegt der Arzt doch alles bezahlt. Das muss doch super sein. Genau so funktioniert leider die Systematik nicht. Und das ist eine der wichtigsten Punkte. Interessant ist, dass das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz jetzt gerade letzte Woche in der Anhörung im Bundestag Bundestag war. Mhm. Und sehr, sehr spannend, das kann man, wir sollten vielleicht den Link zu dem Video in die Shownotes stellen, ist tatsächlich spannend zuzuhören. So ab ungefähr Minute 29 geht der Spaß im ambulanten System los. Und dann kann man miterfolgen, dass alle gehörten Experten die Dringlichkeit der haushaltlichen Budgetierung hingewiesen haben, aber eben auch darauf hingewiesen haben, das muss sehr genau und vernünftig gerechnet werden, dass sich das nicht zum Bumerang entwickelt.
Professor Gerlach zum Beispiel, um da anzuschließen, das ist der ehemalige Vorsitzende des Sachverständigenrats Gesundheits und Pflege, hat einen sehr eindringlichen Appell an die Abgeordneten im Gesundheitsausschuss gerichtet, hat gesagt, dass also die mit diesem Gesetzentwurf vorgeschlagenen Maßnahmen für die wohnortnahe Versorgung überfällig sind, weil jeden Tag Haus- und Facharztpraxen schließen, weil sie keine Nachfolger finden, weil Patienten dann, wenn sie sich an andere Praxen wenden, dort oft nicht aufgenommen werden. Und gerade in ländlichen Regionen ist da die Not unter gerade älteren Patienten groß. Und auch aus seiner Sicht könnten all diese Vorhaben der Entbudgetierung und alles, was in dieser Anhörung besprochen wurde, von einer neuen Regierung auch erst frühestens 2026 konkret umgesetzt werden, weil eine neue Regierung wird, wenn sie denn im Februar gewählt wird, über Koalitionsverhandlungen erst vielleicht im März, April sich bildet, vor Juni, Juli, die Arbeit nicht aufnehmen, dann ist die parlamentarische Sommerpause, dann gehen Gesetzentwürfe erst nächstes Jahr im Herbst in die parlamentarischen Lesungen und bevor dann Beschlüsse umgesetzt werden, haben wir tatsächlich 2026 sind unter Umständen 2 Jahre ins Land gezogen und diese Zeit haben wir im Moment nicht. Ja, und das ist genau das, was auch alle Experten dort gesagt haben. Deshalb wäre es wahnsinnig wichtig, dass man sich hier zumindest auf eine rudimentäre Gesetzesvorlage noch einigt.
Ja, das ist tatsächlich ganz wichtig, vor allen Dingen die Bundesländer, wo im Moment die Budgetierung die Hausärzte am stärksten trifft, muss man sagen, da ist Hamburg ganz vorne mitzunennen, Berlin. Das ist tatsächlich notwendig, wenn man die hausärztliche Versorgung dort sichern will.
Ja. Und ich denke mal, irgendwann wird man sich mal hinorientieren müssen, tatsächlich zu einem Primärarztmodell. In den Niederlanden ist es ja beispielsweise auch gesetzlich vorgeschrieben. Denn das alles, was Karl Lauterbach oder auch die Gesundheitspolitik machen möchte, ist ja eine bessere Patientensteuerung auch, dass der Patient nicht zum Orthopäden, sondern zum Neurologen geht, wenn er dahin gehört und so weiter. Und das geht eben vor allen Dingen dann, wenn man eine gute Primärversorgung hat.
Wir harren der Dinge, die da kommen, aber besonders zuversichtlich kann man da eigentlich nicht sein, ne?
Naja, wir müssen eben tatsächlich jetzt intensiv arbeiten. Wir müssen auf die Politik zugehen. Das tun alle Landesverbände, das tut der Bundesverband, indem wir tatsächlich an alle Parteien uns wenden und darauf aufrufen, hier tatsächlich die hausärztliche Versorgung zu stärken. Verloren ist erst, wenn alles durch ist. Und ja, der Bundestag arbeitet im Moment noch. Das heißt, mit anderen Worten, im Moment sind Beschlüsse noch möglich, theoretisch. Ob sie tatsächlich dann praktisch umsetzbar sind und ob die entsprechenden Parteien so kurz vor der Wahl sich da noch auf einen gemeinsamen Konsens finden, das ist natürlich der fragliche Teil.
Dann erwartet uns zum Jahresanfang die Einführung der EPA. Das ist beschlossene Sache, da steht der Fahrplan, da wird sich jetzt nichts mehr ändern. Oder Tino, was meinst du?
Doch, also erstens, die Testphase beginnt im Januar und im Februar, ganz kurz vor der Wahl, will Lauterbach dann die elektronische Patientenakte für alle freigeben. 14. Februar ist das anvisierte Ziel, 23. Februar wird neu gewählt. Ich bin sehr gespannt, wie das umgesetzt wird. Da können wir gleich noch drüber reden. Das Weitere ist, dass es ja noch ein Digitalgesetz gibt, das Lauterbach noch durchbringen wollte. Das gehört zu den Gesetzen, die hinten runtergefallen sind, bei der die Gematik in eine in eine Digitalagentur umgebaut wird, die unter dem Dach des Bundesgesundheitsministeriums arbeitet. Und das ist tatsächlich notwendig, um die elektronische Patientenakte weiterzuführen. Denn man muss ganz ehrlich sagen, im Moment wird die elektronische Patientenakte beworben wie das iPhone 16. Mhm. Und wir müssen uns klar machen, die Patienten und auch wir Ärzte, wir bekommen am Anfang nur ein Nokia. Mhm. Damit kann man Nägel in die Wand hauen, vielleicht noch telefonieren. Aber alles das, womit gerade die elektronische Patientenakte wirbt, das wird am Anfang erstmal nicht gehen und wird nur funktionieren, wenn die zügig weiterentwickelt wird. Und da hängt es nun wirklich an der vernünftigen Organisationsstruktur ab, die jetzt gerade auch komplett fehlt. Mhm. 2 Jahre, 3 Jahre gehen ins Land, bis da dann vielleicht was passiert. Du hast es ja eben gerade durchdekliniert.
Und man kann auch immer wieder betonen, dass wir das ja alles brauchen. Wir wollen diese Informationen ja haben in der Patientenversorgung. Und wir wollen auch, dass die Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken und in den Facharztpraxen die haben können. Ich will eigentlich persönlich auch, dass Informationen, die dafür gar nicht vorgesehen sind, dort auftauchen. Also was hat der Patient für Radiologie und Laborbefunde? Und welche Medikamente hat er unter Umständen over the counter gekauft? Das wird sicherlich passieren, aber das wäre ja schon für die Betreuung sinnvoll, wenn wir das wüssten. Letztlich muss man dann gucken, wie das Ganze erstmal entwickelt wird, nämlich als eigentlich als PDF-Ablage erstmal, soweit ich gehört habe, auch nicht durchsuchbar. Es wird im Moment parallel entwickelt von allen Krankenkassen. Ich glaube, jede Krankenkasse macht eine eigene. Und die Softwarehersteller, da habe ich mit meinem auch gesprochen, die arbeiten, ja, man kann sagen, etwas blind nebenher und versuchen zu antizipieren, was eventuell gebraucht wird. Und gegen ein richtiges Testsystem kann bis heute im November noch nicht getestet werden. Und vielleicht sollten wir auch gleich nochmal sprechen über die Befüllung, weil ich glaube, da relativ viel Unsicherheiten entstanden sind, was für Arbeit auf uns zukommt und was nicht.
Ja, jetzt bin ich schon wieder fast auf Krawall gebürstet. Nein. Die elektronische Patientenakte ist eine Akte des Patienten. Mhm. Es ersetzt nicht unsere medizinische Dokumentation der Praxis und es dient auch nicht dem Austausch von medizinischen Informationen zwischen Fach- und Hausärzten oder zwischen Kliniken und Niedergelassenen, sondern der Patient sammelt darin seine Befunde. Dafür ist die Akte erst einmal ursprünglich da. Und das ist wichtig, weil das auch eine juristische Bedeutung hat. Der Patient darf nämlich seine Befunde, Diagnosen, was immer da drin ist, selbstständig löschen. Das heißt, wir bekommen praktisch nur die Möglichkeit, Informationen einzufliegen oder Informationen rauszulesen. Aber die Administration, was gelöscht wird, was eingestellt wird, das verwaltet und verantwortet der Patient selber. Und ja, am Anfang sind es eh nur die niedergelassenen Praxen, die Haus- und Facharztpraxen, die überhaupt angeschlossen sind. Die Krankenhäuser werden nicht angeschlossen sein. Also ausgerechnet die Gruppe, mit der am drängendsten argumentiert wird, dass dort doch die Informationen vorhanden sein müssen. Rettungswagen, Krankenhäuser werden erstmal bis auf Weiteres nicht angeschlossen sein. Das ist eigentlich eine wichtige Forderung, dass das vorangetrieben wird. Das wird unter dem Regierungswechsel sicherlich auch nicht wirklich zügig vorangetrieben. Die niedergelassenen Praxen sind weitestgehend EPA-ready, ob das jetzt nun im Februar losgeht oder dann erst mit dem Software-Update im April ist. Nicht so wirklich relevant, muss man sagen. Das sind jetzt nur kurze Verschiebungen. Aber was ganz wichtig ist, jede Praxis pflegt nur ihre Befunde ein. Wenn wir als Hausärzte zum Scan-Sklaven der Nation umgewandelt werden oder uns so fühlen, da müssen wir ganz klare Kante zeigen. Nein, dem ist nicht so. Wir scannen als Hausärzte unsere Befunde, unsere Laborwerte, unsere technischen Befunde ein. Die Fachärzte können ihre Befunde in die Akte einpflegen und die Krankenhäuser müssen sich halt zügig ranhalten. Aber die werden nicht uns diese Arbeit übermitteln. Das muss man ganz klar sagen. Schon gar nicht kostenlos.
Richtig, das wollte ich auch betonen. Und es gibt ja ein paar Voraussetzungen. Was müssen wir überhaupt tun? Erstens, das müssen unsere Befunde sein. Also auch nicht der vom Gastroenterologen von diesem Quartal. Es müssen Befunde sein, die aktuell sind von uns. Sie müssen digital vorliegen und der Patient darf nicht widersprochen haben, dass es eingepflegt wird. Und das bedeutet eben, dass wenn ich jetzt meinetwegen, weiß ich nicht, eine Lungenfunktion erhebe oder ein EKG, dann packe ich das da rein. Und nichts anderes. Und wenn der Patient dann möchte, dass er Befunde in der Akte hat, meinetwegen die 1000 Vorbefunde aus den letzten 20 Jahren, dann kann er immer noch sagen, er kann bei seiner Krankenkasse, ich glaube 10 oder 20 im Jahr, dort einpflegen lassen. Das können die Krankenkassen und dürfen die. Oder er kann es selber machen und da kann man ja Dokumente zur Verfügung stellen. Entweder über verschlüsselte E-Mails oder was ich machen könnte bei meiner Praxis ist eine digitale Rezeption, wo ich so einen Download bereitstellen kann, was auch datensicher ist. Aber das ist tatsächlich ganz wichtig, glaube ich, auch für alle, die zuhören hier im Podcast, dass das eben nicht auf uns zukommt, dass wir alles befüllen müssen.
Und dafür können wir aber auch dann privat liquidieren, letztlich muss man auch sagen, weil das ist keine Voraussetzung, das ist auch keine Kassenleistung. Das heißt, wenn, was du gesagt hast, finde ich super die Idee, ja, da so einen Download-Bereich anzubieten, das ist eine Serviceleistung, da kann sich eigentlich jede Praxis überlegen, wie sie das auch preislich ausgestaltet, diese Dienstleistung, ne?
Ja, also das zum einen, das muss man tatsächlich sagen, die Patienten haben das Anrecht, dass die aktuellen Befunde zulasten der gesetzlichen Krankenkasse eingescannt werden und sie haben die Möglichkeit, Altbefunde von der Krankenkasse einscannen lassen. Jetzt muss man sagen, dass da kann man schon fast mit Schadenfreude sagen, auch diese Einscan-Leistungen für die Patienten ist budgetiert. Mhm. Klammer auf, limitiert. Die dürfen halt nur 20 Befunde pro Jahr einscannen lassen. Aber die Krankenkassen fangen jetzt schon an, dagegen Sturm zu laufen und sich zu wehren, dass sie das gar nicht wollen. Und da müssen wir ganz klar positionieren, müssen sagen, dass wir das für die Patienten machen, aber da müssen sie dafür zahlen. Und da fallen mir zwei Punkte ein, die tatsächlich wichtig sind. Die Patienten werden wahrscheinlich eine Beratung brauchen. Die kommen zu uns und werden sagen, Mensch, was soll ich denn da einscannen? Was von den vielen Befunden ist wichtig? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mit dem Patienten das wirklich haarfein durchgehe, da muss man sagen, dann reden wir eigentlich über einen Stundensatz von 180 Euro pro Stunde, die ich dem Patienten beratend gerne zur Seite stehe. Da muss man dann auch überlegen, ob man das tatsächlich dann mit welcher GOL-Ziffer man das entsprechend abbildet. Aber das wird nicht funktionieren, dass das eine kostenlose Leistung ist.
Was findet ihr denn, was hat denn Karl Lauterbach insgesamt jetzt so als Gesundheitsminister erreicht? Denn ob er in der nächsten Legislaturperiode nochmal Gesundheitsminister wird, das steht natürlich in Sternen. Dazu müsste es erstmal zu einer großen Koalition letztlich kommen oder sogar die SPD die Wahl gewinnen. Er hat ja in den letzten Jahren, wenn man sich das mal so, wenn man das mal so ein bisschen die Zeit Revue passieren lässt, ja eigentlich relativ lang Zeit gelassen, bis dann die Reformen auf den Weg gebracht wurden. Obwohl in den ersten Jahren ging es auch viel um Impfpflicht, Infektionsschutz, das war noch Corona-Pandemie. Aber dann wurden recht viele Themen und Projekte eigentlich erst in den letzten, im letzten halben, dreiviertel Jahr so richtig angestoßen. Und was bleibt dann übrig von seiner Amtszeit? Tino, wie schätzt du das so ein als berufspolitisch engagierter Kollege?
Ach, ich würde das jetzt mal nicht als berufspolitischer Kollege, ich würde das jetzt einfach mal so ganz normal als Arzt sagen, Lauterbach hat vor allen Dingen Enttäuschung produziert. Die Hoffnung war ja tatsächlich, dass da jemand kommt, der vom Medizinsystem ein bisschen was versteht, der mit Ärzten reden kann, der vielleicht eine gemeinsame Brücke zwischen Kliniken und ambulanten System schlägt, die Abbau der Sektorengrenzen, ganz wichtiges Projekt, der da vielleicht auch eine vermittelnde Position einnehmen kann. Was war die Realität? Er hat sich im Grunde genommen mit seinen Expertengremien handverlesen, häufig nicht nachvollziehbar, wie es zu der Auswahl kommen kann, zurückgezogen, im Elfenbeinturm irgendwelche Empfehlungen ausgearbeitet, die letztendlich bei allen Beteiligten auf Kopfschütteln gestoßen sind und war zudem in den meisten Fällen auch nicht wirklich bereit, mit den Akteuren vernünftig zu reden und die Konzepte vernünftig weiterzuentwickeln. Das bleibt aus meiner Sicht von Lauterbach, so wie ich die letzten Jahre mitbekommen habe.
Also ich muss sagen, ich finde, er ist ein Gesundheitsminister, der zumindest Probleme schon mal adressiert hat. Das ist ja in der Politik erstmal Grundvoraussetzung, dass ein politisches Problem auch als solches benannt wird. Das muss ja nicht immer so sein, weil wenn man ein politisches Problem benennt als Politiker und es dann nicht löst, dann kann es einem hinterher zum Nachteil gereichen, während wenn man einfach sich vor die Kameras stellt und sagt, es ist ja alles gut, dann hat man nachher auch keine Schuld, wenn das Problem nicht gelöst wurde. Also sprich, da finde ich, hat Lauterbach zumindest schon mal Probleme adressiert. Aber die Art und Weise, wie er dann Konzepte erarbeitet und vorgestellt hat, ohne sich mit den nötigen Playern abzusprechen, oder auch die Regierungskommission Krankenhaus, die gegründet wurde, die dann fröhlich im ambulanten Bereich rumkonzeptet hat, auf relativ, fand ich, relativ niedrigem qualitativen Niveau, das war dann tatsächlich, das hat dann eigentlich nur für Bestürzung gesorgt.
Für mich ist es eine Fortsetzung dessen, was er die ganze Zeit schon tut. Ne? Und das, was Tino gesagt hat, ist ja vollkommen richtig. Da ist es relativ viel heiße Luft und teilweise auch wirklich falsche Entscheidungsfindung. Er hat ja viel mit Leuten gesprochen, möglicherweise mit den Falschen. Aber wenn man mit Leuten spricht, muss man natürlich auch die Fähigkeit haben, dass man denen richtig zuhört, den Experten, und dann auch die richtigen Schlüsse daraus zieht. Dass es eben viel zu wenig passiert. Und daher tatsächlich ist die gesamte Amtszeit auch aus meiner Sicht eine sehr große Enttäuschung. Und es sind auch viele Dinge, selbst wenn er sie jetzt durchgesetzt hätte, hätten jetzt nicht unbedingt meinen Nerv getroffen.
Was denkt ihr, wie geht's weiter? Was haben wir zu erwarten? Der nächste Gesundheitsminister oder die nächste Gesundheitsministerin kommt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie aus der Union kommt, sollte, ich meine, Stand heute ist es so, dass die Union in den Umfragen klar vorne liegt und man eigentlich mehr oder weniger davon ausgehen kann, dass Friedrich Merz der nächste Bundeskanzler wird. Ich habe gelesen, dass nach allem, was man hört, die Union jetzt nicht besonders scharf auf das Bundesgesundheitsministerium ist, weil das ohnehin nie ein sehr beliebtes Ressort ist, weil man da nicht viel Blumentöpfe gewinnen kann und das gerne einem potenziellen Koalitionspartner dann überlassen würde. Können wir spekulieren, wer das dann macht? Habt ihr Ideen? Wer würde euch denn gut gefallen auf so einem Posten?
Also ich hoffe erstmal nicht, dass es erneut Karl Lauterbach wird. Um das noch zu ergänzen, ich habe neulich mal so eine Zuschreibung gehört, dass er so ein Türschwellenminister sei, ein Türschwellengesundheitsminister, ne, der immer relativ viel verspricht, aber wenn er die Türschwelle zu dem Besprechungsraum verlassen hat, das alles wieder vergessen hat. Und ich hoffe auch nicht, dass es sein Vorgänger wird, Jens Spahn, weil der, glaube ich, also wirklich nicht geeignet ist für dieses Amt. Gehört habe ich, und das finde ich wirklich eine charmante Idee, als Gerücht, dass es der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses Josef Hecken werden könnte, von Seiten der CDU dann.
Das wäre sicherlich spannend. Das ist ja der Vorsitzende vom gemeinsamen Bundesausschuss. Ein sehr charismatischer Mensch, hält hervorragende Vorträge, sehr kurzweilig. Ich habe das Vergnügen gehabt, schon mal ein, zwei seiner Vorträge lauschen zu dürfen. Ich muss ganz ehrlich sein, das ist jetzt gar nicht so politisches Taktieren, sondern ich habe jetzt gar nicht so einen Lieblingsmensch, den ich auf diesem Posten gerne sehen möchte, sondern wir müssen uns jetzt tatsächlich sammeln. Wir müssen gucken, was an hausärztlichen Versorgungsproblemen auf dem Tisch liegt. Wir müssen die klar benennen, müssen die an die Politik jetzt im Wahlkampf transportieren. Das muss in den Wahlkampf mit einfließen. Das muss in die Parteiprogramme rein. Das muss auch ins zukünftige Koalitionspapier mit rein. Und dann werden wir mit dem, der da kommt, oder mit der, die da kommt, auch wirklich schnell gut zusammenarbeiten müssen. Und da müssen wir unsere entsprechenden Positionen jetzt auch schärfen und profilieren müssen.
Ich denke auch, wichtig wäre, dass es zu einer klaren Entscheidung kommt bei Neuwahlen, dass wir klar konkrete Mehrheiten bilden können. Mir wäre natürlich ein Wahlergebnis am liebsten, was zum einen ein deutliches Votum für die demokratischen Parteien hat und möglichst nur zwei Parteien zur Regierungsbildung langen, eine Dreierkonstellation, denke ich. Das haben wir jetzt zum ersten Mal, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik gehabt, ne, in Deutschland, dass es eine Dreierkonstellation war. Und drei Parteiprogramme in einem Koalitionspapier zusammenzufassen, ist halt wirklich eine Sache, wo viele schale Kompromisse wahrscheinlich bei rauskommen. Deshalb fände ich eine Zweierkonstellation wichtig für Deutschland. Und dann ist es natürlich so, dass wir jetzt in den nächsten Jahren in Deutschland zwischen jetzt dem Trump-Amerika und einem Putin-Russland vor erheblichen außen- und sicherheitspolitischen Herausforderungen stehen. Jetzt nicht nur in Deutschland, auch noch als Europäer. Und dabei bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass dann die dringend erforderlichen Reformen im Gesundheitswesen nicht vernachlässigt werden, von wem auch immer diese dann angegangen werden.
Das war jetzt fast das Wort zum Sonntag.
Ja, da traue ich mich schon gar nicht mehr, was zu ergänzen jetzt hier.
Gut. Sollen wir dann Outro starten?
Outro.
Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler, Tino Sommerbrot und Marc Hanefeld. Und unser Thema war das Ampel aus. Was bedeutet das für die Gesundheitsversorgung und die Praxen?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert.
Auf unserer Webseite dasarztgespräch.de findet ihr die Shownotes zur Folge inklusive der dazugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.